Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Handelsstreit mit der Europäischen Union haben die USA ihre Frist in letzter Minute verlängert. US-Präsident Trump entschied, die Mitgliedstaaten noch bis zum 1. Juni von den Importzöllen auf Stahl und Aluminium auszunehmen. Die EU-Kommission reagierte mit Kritik. Durch das Vorgehen bleibe die Unsicherheit auf dem Markt bestehen. Die Bundesregierung erklärte, sie erwarte weiterhin eine dauerhafte Ausnahme.
Stahlproduktion in Deutschland. Noch kann das Metall ohne höhere Zölle in die USA exportiert werden. Einen Monat noch. Nun müsse eine dauerhafte Lösung gefunden werden, heißt es aus der Bundesregierung. Die EU-Ebene sei gesprächsbereit.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir im Interesse der Arbeitsplätze in Deutschland, in Europa, aber auch in den USA eine dauerhafte Regelung brauchen und dass die Erhöhung von Zöllen der falsche Weg ist. Wir brauchen nicht mehr, sondern weniger Zölle.
Die EU-Kommission reagierte in einer Presseerklärung knapp und zurückhaltend. Die Verlängerung der Schonfrist führe nur zur Unsicherheit bei europäischen Unternehmern. Diese Frist reiche allerdings, um eine Lösung zu verhandeln, meint Wirtschaftsexperte Marcel Fratscher.
Die Europäische Union muss reagieren mit drei Maßnahmen. Einmal einzugestehen, dass Europa auch Teil des Problems ist. Die deutschen Exportüberschüsse sind exzessiv. Zweitens den Amerikanern Paroli bieten. Klare Ankündigung, wenn ihr Strafzölle auferlegt, muss Europa und wird Europa reagieren. Und drittens sollte Europa einen eigenen Vorschlag auf den Tisch legen. Und das könnte ein TTIP-Light sein.
Viele Verbände der deutschen Wirtschaft unterstützen diesen Vorstoß für ein neues Handelsabkommen. Die derzeitige Unsicherheit wegen eines möglichen Handelskriegs bremse Investitionen aus und sei Gift für die Wirtschaft.
Wir haben inzwischen gesehen, was passieren kann, wenn man kein Handelsabkommen mit den USA hat, nämlich diese Zollfragen, die im Raum stehen. Spricht vieles dafür, das Thema neu anzugehen, vielleicht mit einem schmaleren Zuschnitt, damit wir es schneller auf die Straße bekommen.
Deutschland will also verhandeln. Es ist aber gar nicht zuständig für solche Verträge. Diese Kompetenz hat allein die Europäische Kommission. Hier hat man bis zuletzt verkündet, man wolle nicht verhandeln, solange man gleichzeitig erpresst werde. Auch der französische Präsident Macron sah das so. Die Schonfrist ist also auch eine Schonfrist für die EU-Staaten, zunächst eine gemeinsame Linie zu finden.
Am Tag der Arbeit sind bundesweit nach Gewerkschaftsangaben mehrere hunderttausend Menschen den Aufrufen zu den traditionellen Mai-Kundgebungen gefolgt. Sie standen in diesem Jahr unter dem Motto Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit. DGB-Chef Hoffmann beklagte bei der zentralen Veranstaltung in Nürnberg, dass viele Unternehmen aus der Tarifbindung ausscherten. Dem müsse die Bundesregierung mit Gesetzen entgegenwirken.
Tag der Arbeit, das ist in den neuen Bundesländern vor allem ein Tag für gerechte Löhne. Bundesarbeitsminister Heil ist Hauptredner der Mai-Kundgebung in Halle und weiß, dass hier viele Menschen von ihrer Arbeit kaum leben können, obwohl der Mindestlohn das eigentlich sicherstellen soll.
Wir müssen den Mindestlohn nicht nur haben, den haben wir, wir müssen ihn auch durchsetzen. Er wird leider oft unterlaufen. Dafür werden wir sorgen, mit dem Zoll beispielsweise, mit stärkeren Kontrollen. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass der Mindestlohn nicht der Alltag ist, sondern dass es wieder stärkere Tarifbindung gibt.
Gerade da sehen Gewerkschafter den Minister in der Pflicht. Das macht DGB-Chef Hoffmann in Nürnberg deutlich.
Für die über 2 Millionen Menschen, die eigentlich Anspruch auf einen Mindestlohn haben, der ihnen aber schlicht und ergreifend nicht gezahlt wird. Das ist nicht nur Rechtsbruch, das ist ein Skandal und das muss endlich wirksam sanktioniert werden.
Ebenfalls skandalös sei, dass immer wieder Unternehmen versuchen, aus der Tarifbindung auszusteigen, so Hoffmann. Vollbeschäftigung sei ein gutes Ziel der Bundesregierung, aber nicht um jeden Preis.
Es darf und es kann nicht darum gehen, dass Menschen irgendeine Arbeit machen, sondern wir wollen Vollbeschäftigung bei guter Arbeit, ordentlich bezahlt und unbefristet.
Stabile Renten, mehr Geld für die Pflege. Es gibt viele Punkte, an denen die Gewerkschaften die Arbeit der neuen Bundesregierung messen wollen.
Rund 100.000 Menschen feiern in Berlin heute weitgehend friedlich den 1. Mai. Auf mehreren Bühnen finden Konzerte, aber auch politische Kundgebungen statt. Im Stadtteil Kreuzberg strömen die Massen zum Maifest. 5.300 Polizisten begleiten die Veranstaltungen in der Stadt.
Natürlich geht es darum, die Versammlungsfreiheit zu schützen. Das heißt, dafür zu sorgen, dass all die, die hier friedlich sich versammeln, Meinung kundtun, letztlich das auch tun können, ungestört von anderen, die möglicherweise Böses im Schilde führen.
Mit Störungen rechnet die Polizei bei der alljährlichen sogenannten revolutionären 1. Mai-Demonstration, die zur Stunde stattfindet. Tausende Teilnehmer ziehen durch Kreuzberg und protestieren gegen Verdrängung und Profitinteressen. In früheren Jahren war es beim Protestzug linker Gruppen immer wieder zu Ausschreitungen gekommen.
Um das zu verhindern, haben wir uns damals überlegt, ob wir das weiterführen für unsere Kinder, für uns. Und dann haben wir gesagt, nein. Und daraus ist das Maifeld entstanden, dass wir Bewohner gesagt haben, wir möchten friedlich, wir möchten schon, dass demonstriert wird. Wir möchten schon, dass die Leute auch das wahrnehmen. Aber wir möchten keine Gewalt, wir möchten keine Brände.
Zum 15. Mal findet das Maifest in Berlin statt. Gefeiert werden soll hier noch bis spät in die Nacht.
Auch in vielen anderen Ländern haben Menschen am 1. Mai demonstriert. In Moskau kamen mehr als 100.000 Menschen zur alljährlichen Parade auf dem Roten Platz zusammen. Am Rande des traditionellen Marsches der Gewerkschaften in Paris griffen mehr als 1.000 vermummte Polizisten an, zerstörten Autos und Fensterscheiben. Die Proteste dort richteten sich auch gegen die Reformpolitik von Präsident Macron. In Istanbul protestierten Tausende im Stadtteil Maltepe, weil die Behörden Demonstrationen im Zentrum weitgehend untersagt hatten. 65 Menschen wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen, als sie in Richtung Taksimplatz unterwegs waren.
Die Internationale Atomenergieagentur hat die Vorwürfe Israels gegen den Iran zurückgewiesen. Es gäbe keine glaubwürdigen Hinweise darauf, dass der Iran nach 2009 sein Atomwaffenprogramm weiterverfolgt habe, sagte ein Sprecher der IAEA in Wien. Auch die EU, Großbritannien und Frankreich äußerten sich skeptisch. Unterstützung erhielt Israel dagegen aus den USA. Dort kritisiert Präsident Trump seit langem das Atomabkommen mit dem Iran.
Immer wieder zeigt das amerikanische Fernsehen heute Bilder der Pressekonferenz, in der Israels Premierminister Netanyahu dem Iran vorwirft, über sein Atomwaffenprogramm gelogen zu haben. Und Netanyahu legt in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNN nach. Das Abkommen, über das jeder spricht, basierte auf dem Fakt, dass der Iran nicht solches Material hatte. Aber der Iran hat vor und besonders nach dem Nukleardeal enorme Anstrengungen unternommen, um diese Informationen zu verstecken. Mit seinem Auftritt im US-Fernsehen dürfte Netanyahu vor allem ihn erreichen wollen. Präsident Trump droht aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen und zeigt sich offen für die Informationen Israels. Was Israel und Premierminister Netanyahu in der Pressekonferenz gezeigt haben, ist eine inakzeptable Situation. Und ich habe immer gesagt, dass es passiert. Die Internationale Atomenergiebehörde verteidigt das Abkommen mit dem Iran und beruft sich auf ihren Abschlussbericht. Die Behörde hat keine glaubwürdigen Hinweise auf Aktivitäten im Iran nach 2009, die für die Entwicklung eines nuklearen Sprengkörpers relevant sind. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini erklärt, man prüfe zwar Israels Bedenken, sehe aber bisher keine Beweise. Ich habe im Moment keine Argumente von Premierminister Netanyahu gesehen, dass der Iran das Atomabkommen gebrochen hat. Der Iran selbst reagiert per Twitter. Außenminister Zarif erklärt, Präsident Trump springe auf alte Anschuldigungen auf, denen die Atomenergiebehörde bereits nachgegangen sei. Der Druck auf Präsident Trump steigt. Bis zum 12. Mai muss er sich entscheiden, ob die USA faktisch aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen. Trump sagt zwar, es bestehe die Möglichkeit, ein neues Abkommen auszuhandeln. Der Iran lehnt dies bisher jedoch ab.
Wer vertritt welche Position im Atomstreit mit dem Iran? In unserer Tagesschau-App finden Sie einen Überblick über die Akteure und ihre Interessen. Palästinenser Präsident Abbas hat den Juden eine Mitschuld an ihrer Ermordung durch die Nationalsozialisten gegeben. Vor dem palästinensischen Nationalrat sagte er gestern, der Holocaust sei nicht durch Antisemitismus ausgelöst worden, sondern durch das soziale Verhalten der Juden, etwa das Verleihen von Geld. Abbas betonte aber zugleich, die Palästinenser wollten einen eigenen Staat, um zusammen mit Israel in Frieden leben zu können. In Armenien ist keine Lösung der politischen Krise in Sicht. Oppositionsführer Pashinyan ist im Parlament in Erevan mit dem Vorhaben gescheitert, sich zum Interimspremierminister wählen zu lassen. Damit bleibt Armenien nach dem Rücktritt von Regierungschef Sargsyan vorerst ohne Führung. Pashinyan hatte in den vergangenen Wochen landesweite Massenproteste organisiert. Nach seiner Niederlage im Parlament rief er zu weiteren Demonstrationen und einem Generalstreik auf.
Es ist ein dramatischer Tag für Armenien. Nikol Pashinyan, der Initiator und Anführer der Massenproteste, auf dem Weg ins Parlament. Keine der anderen Parteien hat einen Gegenkandidaten gestellt. Doch ob die republikanische Mehrheitspartei den Oppositionspolitiker Pashinyan zum Übergangspremier wählt, ist den ganzen Tag über offen. Pashinyan will Wahlgesetze ändern und eine faire Neuwahl vorbereiten. Zehntausende seiner Anhänger verfolgen auf Monitoren die Debatten im Parlament. In nur wenigen Wochen hatte Pashinyan große Teile der armenischen Bevölkerung hinter sich gebracht, zunächst mit einem 200-Kilometer-Marsch durch die Provinz. Die ersten Massenproteste wurden noch auseinandergetrieben, hunderte Demonstranten verhaftet, doch schon bald resignierten Polizei und Regierung vor der Masse der Pashinyan-Sympathisanten. Polizei schützt das Hauptquartier der Republikanischen Partei. Sie wehrt sich bis zuletzt gegen eine Übergabe der Macht. Bis jetzt liefert die Opposition kein politisches Programm, keine Vision für die Entwicklung Armeniens. Tatsächlich stimmt heute Abend die Mehrheit der Abgeordneten, darunter fast alle Republikaner, gegen Pashinyan. Er ist im ersten Versuch, die Macht von den Regierenden zu übernehmen, gescheitert. Weitere Massenproteste sind damit wahrscheinlich.
Der Papstvertraute und bisherige Finanzchef im Vatikan, Kardinal Pell, muss sich wegen Missbrauchsvorwürfen einem Prozess stellen. Die Justiz in Australien hat entschieden, gegen den 76-Jährigen ein Hauptverfahren zu eröffnen. Seit längerer Zeit gibt es Vorwürfe, Pell habe sich als Pfarrer und Erzbischof von Melbourne an Jungen vergangen. Er selbst bestreitet das, ließ sich aber vom Vatikan beurlauben.
Das Zentrum der katholischen Kirche, der Vatikan in Rom heute. Äußerlich Normalität, nichts deutet darauf hin, dass vor wenigen Stunden Kirchengeschichte geschrieben wurde. Im fernen Melbourne in Australien wurde entschieden, gegen den Vertrauten des Papstes und den beurlaubten Finanzchef des Vatikan, Kardinal George Pell, ein Verfahren zu eröffnen. Der Vorwurf: Kindesmissbrauch. Der hochrangige Kirchenvertreter beteuert seine Unschuld. Gleichwohl wird ihm zur Last gelegt, sich als junger Pfarrer und später als Erzbischof von Melbourne an Jugendlichen vergangen zu haben und das über Jahrzehnte hinweg. Als Finanzchef war der 76-Jährige enger Vertrauter von Papst Franziskus, noch vor einigen Monaten die inoffizielle Nummer 3 des Kirchenstaates. Seit Ende vergangenen Jahres ist Kardinal Pell offiziell vom Dienst freigestellt. Der Vatikan erklärte heute in einer kurzen schriftlichen Stellungnahme lediglich, die Entscheidung der australischen Justiz zur Kenntnis genommen zu haben. Sollte Kardinal Pell vom australischen Strafgericht am Ende tatsächlich verurteilt werden, dürfte in der Folge auch das vatikanische, das kanonische Strafgericht einen Prozess gegen diesen anstrengen. Die katholische Kirche wird bereits seit Jahren durch zahlreiche Missbrauchsfälle weltweit erschüttert. Papst Franziskus führt vor diesem Hintergrund seit vergangener Woche immer wieder Gespräche mit Missbrauchsopfern aus Chile. Der Heilige Vater wolle zuhören, heißt es dazu offiziell, und um Verzeihung bitten. Unabhängig vom Ausgang des Prozesses in Australien, eine Rückkehr von Kardinal Pell in den Vatikan gilt als unwahrscheinlich.
Der norwegische Radprofi Alexander Kristoff hat das Rennen Eschborn-Frankfurt gewonnen. Im Schlusssprint ließ er Michael Matthews aus Australien und den Belgier Oliver Nelson hinter sich.
Für Alexander Kristoff ist es der vierte Sieg in Folge beim bekanntesten deutschen Radrennen. 212 Kilometer betrug die Distanz mit dem Ziel in Frankfurt. Dazwischen aber warteten die Höhen des Taunus auf die 146 Starter. Am Mammolsheimer Berg, dem letzten von 10 schweren Anstiegen, war entgegen der Erwartungen noch keine Vorentscheidung gefallen. Auch viele Sprinter hielten noch Anschluss. Und so kam es erst auf der 300 Meter langen Zielgeraden zur Entscheidung. Kristoff distanziert hier den Australier Michael Matthews und den belgischen Meister Oliver Nassen. Bester Deutscher wird Emanuel Buchmann auf Rang 18. Alexander Kristoff gewinnt zum vierten Mal und ist damit nun alleiniger Rekordhalter beim Radklassiker Eschborn-Frankfurt, der zum 57. Mal ausgetragen wurde.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 2. Mai.
Zwischen zwei Tiefs über dem Nordatlantik und Italien liegt in der Nordwesthälfte Deutschlands trockene, in den Süden gelangt feuchtere Luft. Dort breiten sich heute Nacht wieder dichte Wolken aus, die stellenweise etwas Regen bringen. Sonst ist es meist klar. Morgen ist es in der Nordwesthälfte freundlich mit Sonne und Wolken, sonst nur gelegentlich Auflockerungen, im Osten und in Alpennähe hier und da etwas Regen. Heute Nacht in der Eifel Abkühlung bis auf -1, in Niederbayern auf 10 Grad. Dort werden morgen 22, an der Küste Nordfrieslands nur 12 Grad erreicht. Am Donnerstag im Westen und Nordwesten freundlich, sonst mehr Wolken und vereinzelt Schauer. Freitag und Samstag im Süden Schauer, sonst neben Sonnenschein nur lockere Wolken.
Um 22.10 Uhr hat Pina Atalay folgende Tagesthemen für Sie. Schwebezustand, was US-Präsident Trump mit seiner Zollpolitik bezweckt, und Arbeit und Kapital auf den Spuren von Karl Marx zu seinem 200. Geburtstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.